Hallo, mein Name ist Anne Freitag und das ist mein Schreibpodcast. Eine neue Folge von Mein Senf zum Schreiben. Dieses Mal zum Thema Show, Don't Tell. Ich weiß noch genau, dass das einer der ersten Ratschläge war, die mir entgegengebracht wurden, als ich angefangen habe zu schreiben. Oder vielmehr, als es ernster wurde, weil ganz am Anfang habe ich auf gar nichts geachtet. Ich habe wild drauf losgeschrieben und kannte keine Regeln und habe sie alle gebrochen und es war mir vollkommen egal. Ich glaube, dass es auch gar nicht verkehrt ist, wenn man Anfänger ist, eben genau das zu sein. Man kann nicht das wissen, was man nach 10 Jahren weiß, wenn man mit etwas anfängt. Das ist einfach so. Das ist der Tatsache geschuldet, dass man anfängt. Dementsprechend finde ich es auch gar nicht so schlimm, wenn erste Schreibversuche mehr Tell als Show sind. Ich habe sehr lange gebraucht, um überhaupt zu kapieren, was das bedeuten soll, weil ich der felsenfesten Überzeugung war. Ich habe etwas gezeigt und nicht beschrieben und habe aber zurückbekommen, ich habe etwas beschrieben und nicht gezeigt. Es gibt sehr viel Unklarheit, was das angeht, obwohl es im Grunde genommen sehr simpel erklärt ist. Ich denke aber auch, dass man sich darüber klar werden sollte, dass auch Erzählen durchaus ein Stilmittel sein kann und dass es sehr auf die Geschichte und auf den Part der Geschichte, den man erzählt, ankommt, ob jetzt Erzählen oder Zeigen von Bedeutung ist oder der richtige Weg, in Anführungsstrichen. Als Beispiel, wenn man einen ganz simplen Satz nimmt, wie Greta friert, dann wird mir sehr sachlich kurz dargelegt, also erzählt, dass Greta friert. Ich werde nicht anfangen, mit ihr zu frieren. Ich werde nicht großartig mitfühlen. Es ist für mich einfach eine sachliche Beschreibung von einem Zustand, nämlich, dass sie friert. In vielerlei Hinsicht könnte man jetzt sagen, das ist schlecht, weil man eben nicht mitgeht. Es kommt aber ganz drauf an, was man in diesem Kapitel eben erzählen möchte. Ist Greta irgendwo gefangen? Dann ist es vielleicht wichtig, dass sie friert, damit man den Ernst der Lage zusätzlich versteht. Da wäre es jetzt nicht so sinnig zu sagen, Greta friert. Wenn es aber einfach ein Teil eines Kapitels ist, es geht um was vollkommen anderes und innerhalb dieses Kapitels friert Greta, brauche ich auch nicht 4 Absätze über klappernde Zähne und Steifigkeit in Fingergelenken, weil es vollkommen belanglos ist. Es ist nur eine Nebensächlichkeit, dass sie friert. Ich glaube also, dass man sich erstmal darüber klar werden muss, was erzähle ich hier gerade oder was zeige ich hier gerade? Bin ich in den Gedanken von meiner Person, also von der Figur? Ist es eine Ich-Perspektive? Muss ich im Kopf dieser Figur sein? Muss der Leser wirklich mitgehen bei dem, was diese Person gerade fühlt? Oder beschreibe ich einen außenrum und das dient einfach nur, das ist einfach nur so eine Art Bühnenbild? Dann ist nämlich Erzählen vollkommen in Ordnung. Es gibt auch tatsächlich Romane, die sind größtenteils erzählt und die sind absolut brillant. McWolitzer zum Beispiel in Die Ehefrau. Die Erzählstimme erzählt tatsächlich einen Großteil der Geschichte. Und das ist herausragend und das ist kein bisschen unbeholfen und es ist sicher, sicher kein Anfängerfehler, sondern es ist ein Stilmittel, es ist absolut so gewollt. So wie manche Märchen am Lagerfeuer erzählt werden und da wird auch eine Geschichte erzählt. Dementsprechend ist es erstmal wichtig, sich darüber klar zu werden, was erzähle ich hier oder was beschreibe ich hier? Und was ist das, was ich mir davon erhoffe? Was soll der Leser eben mitfühlen oder ist es einfach eben Bühnenbild? Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, Greta ist irgendwo eingesperrt und Greta ist kurz davor zu erfrieren, dann wäre es jetzt nicht die Lösung zu schreiben, Greta friert, sondern dann wäre es wichtig, sich darüber klar zu werden, wie äußert sich das körperlich? Was geht in Greta vor? Spürt sie ihre Füße nicht mehr? Kann sie ihre Finger nicht mehr richtig bewegen? Sind ihre Lippen blau? Also ist sie mit jemandem zusammen dort und jemand kann sie darauf hinweisen, dass ihre Lippen blau sind? Sieht sie jemanden und sieht, dass dessen Lippen blau sind? Eben dann die klappernden Zähne. Teilweise dann eine Form von irgendwann, also man muss, kann ja auch mal Symptome durchgehen. Was passiert, wenn Menschen erfrieren? Das kann man dann recherchieren und kann dann einfach einzelne Bereiche davon in das, was man schreibt, mit reinnehmen. Natürlich nicht zu viel, weil sonst klingt es wie eine Sachbuchabhandlung. Das möchte man ja auch vermeiden, dass es am Schluss wie so ein Biologiebuch rüberkommt. Aber genau das ist es eben. Ist der Zustand oder der Umstand, dass Greta friert, ein wichtiger Teil der Handlung oder nicht? Und genau das gilt es meiner Meinung nach zu unterscheiden, weil nur zu sagen, show, don't tell, ist zwar im Zweifelsfall schon richtig, aber in manchen Situationen, denke ich, ist es sehr wichtig, auch mal was zu erzählen. Man kann dem Leser nicht die ganze Zeit nur etwas zeigen, weil es sonst auch zu viel ist. Der Leser kann nur so und so viel aufnehmen. Das heißt, es ist meiner Meinung nach ein Wechselspiel zwischen erzählerischen Elementen, eben dem Bühnenbild und teilweise auch dem, was eine Person wahrnimmt. Weil ich weiß ja, wenn es jetzt zum Beispiel aus der Ich-Perspektive geschrieben ist, ich weiß nur, was ich wirklich wissen kann. Ich kann nur mutmaßen, was in meinem Gegenüber vorgeht. Ich kann hineininterpretieren, ich kann sagen, das Gesicht wirkt so, als würde XY nachdenken. Es ist ein bekümmerter Gesichtsausdruck, melancholisch. Ich kann aber alles, ich weiß nichts davon. Das heißt, ich beschreibe, und in dem Fall ist das tatsächlich ein Erzählen dessen, was ich um mich herum wahrnehme. Zeigen kann ich hauptsächlich das, was in mir vorgeht oder eben in dem Charakter vorgeht. Das heißt, man muss auch die Grenzen wahrnehmen. Es passieren immer wieder Perspektivfehler, dass plötzlich eine Ich-Erzähler-Person etwas oder zu viel weiß vom Gegenüber, Dinge, die diese Person nicht wissen kann. Manchmal auch Dinge, die der Leser weiß, weil es zum Beispiel wechselnde Perspektiven in Büchern gibt. Das heißt, ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, sich darüber klar zu werden, wie viel muss der Leser wirklich spüren? Und damit er wirklich mitgehen und mitfühlen und mitleiden kann, müssen diese Show-Don't-Tell-Elemente, also die Show-Elemente, für meine Dafürhalten an ganz bestimmten Stellen eingesetzt werden. Es muss eben, in irgendeinem Buch habe ich mal gelesen, dass man auch Blank Spaces dazwischen braucht. Man braucht Zeit zum Verarbeiten als Leser. Wenn etwas sehr spannend ist, dann braucht man die Negative Spaces, glaube ich, heißen sie dann. Muss aber nicht stimmen, das ist ewig her, dass ich das mal gelesen habe. Aber es muss ein Wechselspiel geben zwischen Mitfühlen und durch die Geschichte gelotst werden. Und durch die Geschichte lotsen ist eben Erzählen und Mitfühlen ist Zeigen. Das heißt, wir können bei jemandem einfach schreiben, Julians Herz schlug schnell. Er könnte aber auch Schweißausbrüche haben. Er könnte schweißnasse Handflächen haben, er könnte zittrig sein, er könnte einen trockenen Hals haben, er könnte trocken schlucken, er könnte den Puls in seinen Augäpfeln sehen, er könnte all diese Sachen, und das wäre dann vielmehr den Leser in Julian hineinzwängen, mit ihm fühlen, was er fühlt, als zu sagen, sein Herz schlug schnell. Ich glaube, dass, also für mich war damals das Ausschlaggebende, dass es eben Situationen gibt, in denen Menschen leichter mitfühlen als in anderen. Wir sind grundsätzlich für das schwächste Element der Kette. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel als Beispiel, wir schauen eine Naturdoku an. Eine Löwin läuft los und will eine Antilope fressen. Die Antilope und die Löwin haben kein Problem miteinander. Ein paar Stunden vorher lag die Löwin noch schlafend da und die Antilope ist neben ihr spazieren gegangen. Aber dann bekommt sie Hunger oder sie weiß, dass es an der Zeit ist, ihre Jungen zu füttern, und dann geht's los und sie jagt die Antilope. Wir Menschen sind auf der Seite der Antilope und freuen uns diebisch, wenn die Antilope wegkommt. Genau das ist es. Wir fühlen mit der Gejagten. In Büchern ist es genauso. Wir fühlen mit der Person, die ungerecht behandelt wird. Wir fühlen mit der Person, die gemobbt wird. Wir fühlen mit der Person, die verlassen wird. Wir fühlen mit der Person, deren beste Freundin sie gemein behandelt hat. Wir fühlen mit dem Opfer oder mit der unfair behandelten Person automatisch mit. Diesen Vorteil können wir dann natürlich als Leute, die schreiben, nutzen und sagen, in Ordnung, in diesen 7, 8, 9 Situationen ist es sehr wahrscheinlich, dass, oder ist es leichter, den Leser auf die Seite der Hauptfigur oder des Charakters zu ziehen. Und das kann man dann eben am besten durch zeigen und nicht durch erklären. Ich glaube auch, dass das jeder von uns kennt, in Filmen oder sogar manchmal Werbungen, die berühmte Merci-Werbung, wo ich so viele Leute kenne, die einfach tief gerührt sind, weil sie genau mit den Situationen spielen. Sie zeigen uns in 1000 Bildern Liebe. Und Liebe ist dann Merci. Und wenn man jemanden mag, dann bringt man ihm Merci mit, weil dann hat man nämlich die auch so glücklich gemacht wie die Leute in der Werbung. Natürlich ist es Manipulation und Quatsch, aber es ist, sie hätten auch genauso gut sagen können, wenn man seine Freunde mag, dann bringt man ihnen Merci mit. Naja, das wirkt jetzt bei mir nicht so. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich ist das jetzt kein Kaufargument. Wenn ich aber sehe, wie der Opa ganz glücklich ist, weil die Enkelin ihm Merci mitbringt, und wie die Nachbarin glücklich ist und wie alle glücklich sind, und das löst automatisch etwas in uns Menschen aus, weil wir mitfühlende Wesen sind. Und ich glaube, genau darum geht's. Die Szenen finden, bei denen man weiß, dass es essentiell ist, dass der Leser, die Leserin mitfühlt. Und ich glaube, dass wir, wenn wir unseren Instinkten vertrauen, wo fühlen wir denn mit? Was drückt denn die Knöpfe bei uns? Es gibt die Sachen, die sind universell, wie Tod, Verlust eines geliebten Menschen, irgendein extremer Einschnitt, eine Romanfigur, die etwas Grauenhaftes durchleiden muss. Eine Romanfigur, die mitgeteilt bekommt, dass eben eine geliebte Person nicht mehr lebt. Das macht eigentlich bei jedem, es löst bei jedem etwas aus, weil wir uns ja hineinversetzen in die Figur und damit irgendwie, es ist, als würden wir das mitgeteilt bekommen, bloß dass es Gott sei Dank nur fiktiv ist. Dann gibt es Dinge der Freude. Jemand bekommt eine großartige Nachricht, irgendjemand hat 100 Jahre lang versucht, schwanger zu werden und ist es dann. Jemand anders hat einen Schulabschluss, wieder jemand anders. Also die Dinge, wo wir uns im echten Leben auch mitfreuen. Ich glaube, dass wir diese Klaviatur an Emotionen alle in uns haben. Die einen haben einen leichteren Zugriff darauf, um das zu vermitteln. Andere brauchen einfach mehr Übung. Aber ich bin mir ganz sicher, dass wenn man das auseinanderklamüsert, worum es geht, dann kann man in einem Buch, wenn man jetzt ein Buch vor sich hat, das man gerade liest, dann kann man da ja auch mal reinlesen und gucken, okay, ich nehme mir beim nächsten Buch vor, die Szenen zu markieren, die ganz eindeutig Show sind, und mit einem anderen Farbmarker die Szenen zu markieren, die eindeutig Tell sind. Ich glaube, dass teilweise eben das Erzählen zu sehr verteufelt wird, weil ich glaube, dass das eine nur wirkt, wenn das andere da ist. Es ist ähnlich wie mit Stilmitteln. Wenn man richtig starke Bilder erzeugen kann im Text und man hat dann 7 starke Bilder hintereinander, beim ersten Bild sagt der Leser noch, boah. Beim zweiten nickt er vielleicht noch so, puh. Beim dritten denkt er sich, ja, ich habe verstanden, dass du virtuos bist mit Sprache. Und beim siebten sagt er, kommen wir mal jetzt hier irgendwie eine Handlung weitermachen. Das heißt, das, was am Anfang, und sogar wenn das letzte Sprachbild genauso großartig ist wie das erste, es wird nicht dieselbe Wirkung haben. Wenn man die ganze Zeit nur zeigt und nicht aufhört zu zeigen, dann geht das Lesern genauso auf den Senkel, wie wenn man die ganze Zeit nur erzählt. Das heißt, es ist ein Wechselspiel, wie bei allem. Die Dosis macht das Gift, und ich glaube, dass wir diese Show, Don't Tell nicht zu ernst nehmen sollten, sondern wirklich eher die Situation anschauen und fragen, was ist jetzt hier sinnvoller? Wenn ich in die Wohnung von jemandem, also sagen wir, ich beschreibe eine Wohnung, ich sage ja schon, beschreibe. Natürlich kann ich dann auch zeigen, dass die Figur, die da reinkommt, sich gleich wohlfühlt. Vielleicht, weil es irgendwie gut riecht, vielleicht, weil sie der Geruch an etwas aus ihrer Kindheit erinnert. Das ist dann ein Zeigen. Aber ich kann auch einfach sagen, dass dieses Sofa geblümt ist. Und das ist jetzt nicht schrecklich, dass ich das so beschrieben habe. Und nicht, dass ich dann irgendwie eine Assoziation mit irgendeinem Feld anfange, weil das einfach zu viel des Guten ist. Und genau darum geht's. Es gibt ein zu viel des Guten. Und es ist eine Gratwanderung. Deswegen können viele Leser ja auch instinktiv sagen, ist jetzt ein Text gut oder nicht. Nicht, weil sie ihn analysieren bewusst und nicht, weil sie ein Literaturstudium abgeschlossen haben mit, was weiß ich, vergleichende Literaturwissenschaften oder wie auch immer, sondern weil sie instinktiv berührt werden oder nicht. Und es ist genauso, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich zum Beispiel mag Blues sehr viel lieber als Jazz. Und ich weiß, dass für viele Leute Jazz fast was Religiöses hat, und ich kann das auch verstehen, weil es beeindruckend ist, dass in diesem Chaos eine gewisse Ordnung liegt. Aber bei mir ist es so, sanften Jazz finde ich großartig, wenn man sich Filme von New York anschaut, und auch das ist jetzt wieder eine Show, weil New York kann man sehr gut vermitteln durch Jazz. Aber wenn man sich solche Filme anschaut und es läuft einfach ruhiger Jazz, ist es herrlich. Aber wenn man dann solche Impro-Jazz-Sachen anhört, ab einem gewissen Punkt wird es mir zu viel. Es ist mir einfach von allem zu viel. Ich merke, ich reagiere nervös darauf, was mir bei Blues nie passiert. Da kommt dieser Overload bei mir nicht. Das ist eine Persönlichkeitssache. Und ich glaube, dass wenn mir jetzt jemand durchgehend alles zeigt, dann ist das für mich wie zu viel Jazz. Ich möchte dazwischen auch mal zur Ruhe kommen. Ich glaube auch, dass es recht viele Autoren gibt, die ein großartiges Händchen haben, Szenarien oder ich sage jetzt einfach mal, das Umfeld zu beschreiben. Und ich glaube, dass man das genau so machen muss. Wenn ich in einem Wald bin, dann kann ich natürlich auch die Gefühle zeigen, die Figur hat, die sich dort aufhält. Aber gleichzeitig muss ich den Wald beschreiben. Und deswegen würde ich euch dazu ermutigen, beide Mittel zu nutzen, dann, wenn sie eben sinnvoll sind. Und nicht eins davon auszuschließen und auf Teufel komm raus alles zu zeigen. Das halte ich für einen Fehler. Ich würde in meinen Büchern niemals alles zeigen, weil ich glaube, man überfordert. Genau, deswegen, Show, Don't Tell ist eine der Hauptregeln, eine Regel, die ich persönlich viel wichtiger finde, ist Kill Your Darlings, weil ich, wie gesagt, bei Show Don't Tell der Meinung bin, es muss beides drin sein, damit es funktioniert. Und ich weiß aber, andere sind der Meinung, man sollte alles zeigen. Und das ist vollkommen legitim, das soll jeder machen, wie er meint. Ich habe für mich da meinen Mittelweg, meine Gratwanderung gefunden, die für mich stimmt, dass ich von allem etwas drin habe und eine Wechselwirkung erzeugen kann. Kill Your Darlings halte ich deswegen für so wichtig, weil es viel um Streichen geht. Und jeder, der schon mal geschrieben hat, will nicht gerne streichen. Das ist aber das Beste, was man machen kann. Ich habe einmal den großartigen Ratschlag bekommen, jeden Satz zu streichen, den es nicht braucht. Absolut jeden. Genau das passiert nämlich im Lektorat. Es gibt nichts Schlimmeres als Längen in einem Buch. Längen sind genau das, was auf keinen Fall in einer Geschichte drin sein darf. Wenn dazwischen mal zwei Seiten sind, mein Gott, die wird der Leser, die Leserin überleben, das ist in Ordnung, aber es sollte möglichst nicht sein. Häufig bleibt man aber dabei, dass man zum Beispiel einen Absatz im Buch behält oder im Manuskript behält, weil ein hübscher Satz drin ist. Manchmal sogar ein ganzes Kapitel, weil einem zwei Sätze gefallen. Das darf man nicht. Man darf diese zwei Sätze nehmen, man darf sie in ein separates Dokument packen, das heißt schöne Sätze, und dann löscht man den Rest. Man darf auf keinen Fall an Passagen festhalten, die die Geschichte nicht voranbringen. Alles muss die Geschichte voranbringen. Entweder, weil man die Figuren dadurch besser kennenlernt, weil man mit ihnen mitfühlt, weil es handlungsrelevant ist. Drei Seiten, die nur hübsche Beschreibungen liefern, wären drei Seiten, die ich in meinem Manuskript löschen würde. Und wenn ich Lektorin wäre, was ich nicht bin, wo ich aber zu dem Autor, der Autorin sagen würde, du hör zu, das ist super hübsch, mir gefallen die drei Sätze wahnsinnig gut, aber das brauchst du alles nicht. Es kann alles raus. Das bringt die Geschichte nicht weiter, bringt einem die Figur nicht näher. Es ist einfach nur, es sind nur Sätze. So kann man relativ schnell ein Buch schreiben. Mit vielen leeren Sätzen kriegt man schnell viele Worte zusammen. Aber die Qualität spielt ja letzten Endes die Rolle. Deswegen, ich wurde auch oft gefragt, ob man sich Wortziele setzen soll. Ich bin da ein bisschen zwiegespalten, weil ja, ich setze mir schon Wortziele, weil ich inzwischen weiß, wie lang ungefähr ein Roman von mir wird. Mindestens 75.000 Wörter. Deswegen weiß ich einfach, 75.000 Wörter werde ich mindestens schreiben. Die meisten Geschichten gehen über 80. Bei Aus schwarzem Wasser habe ich 114.000 Wörter geschrieben. Also das ist ja schon nochmal eine andere Spanne. Aber ich habe auch ein Buch geschrieben, 434 Tage. Ich glaube, das hat nur 50.000 Wörter. Die Geschichte hat nicht mehr gebraucht. Die Geschichte war ein Konzentrat. Es gab eine Perspektive, nämlich die von Anja. Und es ist eine sehr konzentrierte Geschichte von einer Frau, die ihren Mann mit ihrer ersten großen Liebe betrügt. Die Geschichte braucht einfach nicht mehr. Dementsprechend glaube ich, dass es sinnvoll ist, sich davon möglichst frei zu machen. Und mit der Zeit, wenn man dann die Erfahrung hat und weiß, okay, das ist jetzt mein siebtes Buch und ich schreibe immer um die 60.000 Wörter, dann kann man natürlich nach Wortzahl gehen. Im Endeffekt muss jeder für sich wissen, was für ihn oder sie passt. Für mich ist es tatsächlich eine gute Orientierung, dass ich weiß, mein Abgabetermin ist Tag X und bis dahin muss ich so und so viele Wörter schreiben und dann kann ich mir das aufteilen. Aber ich glaube nicht, dass man das am Anfang machen muss. Also ich habe es am Anfang nicht gemacht. Die ersten Bücher, da hat mich die Wortzahl überhaupt nicht interessiert. Ich habe einfach geschrieben, bis die Geschichte fertig war. Also der erste, also bis es so weit fertig war, dass man überarbeiten kann. Überarbeiten ist aber dann nochmal ein eigenes Thema für sich. Deswegen Kill Your Darlings. Ich verstehe, dass man ungern streicht. Ich kenne es auch von mir, dass ich mich zwei Tage wirklich vehement sträube, den Akt des Streichens durchzuführen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Irgendwann tue ich es. Aber ich glaube, dass es sehr, sehr sinnvoll ist, sich dem zu stellen und dass man das unbedingt machen sollte. Also ich arbeite so, ich schreibe eben an einem Tag so und so viel und am nächsten Tag setze ich mich dran und überarbeite das, was ich am Vortag geschrieben habe und dann schreibe ich weiter. Das heißt, ich bin nicht jemand, der in einem Ding runterschreibt, seinen inneren Kritiker ausschaltet und das Überarbeiten ganz am Schluss macht, mache ich nicht. Das wird am Schluss zwar nochmal überarbeitet, aber ich bin jemand, der jeden Tag überarbeitet. Und für mich ist das ein sehr guter Weg so. Ich arbeite viel lieber so. Und ich bin ein Streicher. Das heißt, ich komme nicht schnell voran, aber ich bin eben nicht jemand, der, sage ich mal, 2000 Wörter am Tag schreibt und am Schluss überleben nur 600 davon, sondern ich leiere mir 600 Wörter aus den Rippen und fast alle bleiben. Es gibt da kein besser oder schlechter, es sind einfach nur verschiedene Arten, an eine Sache ranzugehen. Ich kann nur sagen, für mich ist Kill Your Darlings eine der wichtigsten Aspekte des Schreibens. Man muss seinen Text nicht, also man darf ihn nicht mit dem Filter lesen, dass man da selbst gesessen hat, geschwitzt hat, gelitten hat, sein Bestes gegeben hat. Ja, es ist schön, wenn man sein Bestes gegeben hat, aber manchmal ist das, was man an einem Tag fabriziert hat, das ist einfach nichts. Man hat sich in die Irre führen lassen, man ist falsch abgebogen. Und dann muss es weg. Es muss dann einfach raus. Es ist einfach nicht gut genug. Und solche Tage hat jeder und das wird einfach immer mal wieder vorkommen. Und deswegen denke ich, dass diese zwei Dinge, eben Show, Don't Tell in Maßen und gleichzeitig eben Kill Your Darlings, sind sehr wichtige Aspekte. Was diese ganzen Stilmittel und so weiter angeht, da werde ich immer wieder gefragt. Da muss ich zugeben, das mache ich irgendwie und ich kann nicht sagen wie. Also ich bin nicht jemand, der sich denkt, uch, jetzt könnte ich doch hier so eine kleine Alliteration einbauen oder wie wäre es denn hier mit einer Metapher oder ich kenne viele von den Stilmitteln gar nicht namentlich. Ich schreibe sie einfach und ich fange sicher nicht an, mir zu überlegen, wo jetzt ein Stilmittel hin könnte. Ich achte aber sehr genau darauf, dass ich nicht zu viele Bildvergleiche hintereinander bringe. Wenn mir irgendwas Schönes einfällt und danach noch was Schönes und noch was Schönes, zwei sind okay, drei sind meistens schon zu viel. Solche schönen, bildhaften Vergleiche oder Metaphern kann man sich ja auch in einem Dokument aufheben und vielleicht später nochmal brauchen. Man hat ja nicht unbegrenzte bildliche Einfälle, deswegen verstehe ich, wenn man die nicht einfach verkommen lassen möchte. Aber ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass man das eben wohl dosiert einsetzt. Und ich glaube aber auch, also ich kann bei mir nur sagen, bei mir läuft es nach Intuition, nach Gefühl, nach dem, was da schön klingt. Und ich glaube, das kommt, so wie fast alles, über Erfahrung, über Dasitzen und es tun und nicht zu viel überlegen. Vom Überlegen kommen keine Bücher zustande. Ich kenne das auch, dass man Phasen hat, wo man nicht weiterkommt und da zersetze ich meine Idee fast schon gedanklich. Am besten ist es dann, irgendwo anders einzusteigen, ein bisschen zu überarbeiten. Aber zum Thema Blockaden kommen wir sowieso noch separat. Genau, das war jetzt einfach ein kleiner Einblick in Show, Don't Tell und Kill Your Darlings. Ich hoffe, dass ich das so rüberbringen konnte, dass man davon was mitnehmen kann. Ich glaube, dass es sehr sinnvoll ist, praktische Beispiele zu wählen. Jeder hat ein Buch, das er mag, jeder hat ein Buch, das er nicht mag und kann das einfach mal dahingehend ein bisschen erforschen und dann aus dem Können und den Fehlern der anderen für sich lernen und was mitnehmen. Wir haben uns ja jetzt im Voraus, also in den letzten Folgen, haben wir uns ja beschäftigt mit Charakterentwicklung und mit Beziehungsgefügen und Perspektiven. Und jetzt geht es ja wirklich ans aktive Schreiben. Und deswegen war ich der Meinung, dass es jetzt besonders sinnvoll ist, als nächstes dann das Thema Show, Don't Tell und Kill Your Darlings anzusprechen. Weil ich glaube, dass das, wenn man anfängt zu schreiben, wichtig ist, dass man das zumindest im Hinterkopf behält. Und wenn es dann ans Überarbeiten geht von dem, was man geschrieben hat, dass man diese Teilbereiche berücksichtigt. Dass man da sehr analytisch rangeht und dass man selbst sein eigener Lektor ist. Wenn man das schon während des Schreibprozesses ist, wenn man sehr streng ist, auf eine liebevolle Art und Weise, dann profitiert man davon wirklich sehr. Ich würde sagen, damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Wenn ihr schon was geschrieben habt und überarbeitet, dann geht und killt mal eure Darlings. Legt auf jeden Fall ein Dokument an, ob das jetzt ein Textdokument, Word-Dokument, was auch immer, welche Software ihr benutzt, wo ihr alle Sätze, die ihr liebt, alle Vergleiche, die ihr toll findet, rettet. Für den Fall, dass ihr sie später brauchen könnt. Manche von denen werden vielleicht erst in die nächste Geschichte finden. So oder so ist es gut, sie aufzuheben, aber es ist noch besser, sie an der falschen Stelle aus dem Text zu löschen. Das war's. Das war mein Senf zu diesem Thema. Ich hoffe, ihr habt was für euch mitnehmen können. Mein Name ist Anne Freitag und das ist mein Schreibpodcast. Wann auch immer ihr das hört, ich wünsche euch einen guten Morgen, einen guten Mittag, einen guten Abend und eine gute Nacht. Tschüss.